Guten Morgen. Wir haben den Predigttext gehört, wir haben die Geschichte gehört. Und ich glaube, man muss nicht so viel über das Christentum wissen, um zu wissen, dass Vergebung irgendwie eine wichtige Sache bei den Christen ist. Irgendwie scheint das wichtig zu sein. Wenn ich Vergebung höre, ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, wenn ihr Vergebung hört, was kommt euch als erstes in den Sinn? Was für ein Gefühl löst das Wort Vergebung aus? Ist Vergebung was Schönes? Ist Vergebung schön? Ist Vergebung vielleicht sogar zu schön, um wahr zu sein? Oder ist Vergebung schwer und schwierig? Eine gute Sache oder eher so eine Anmaßung? Wie kann man Vergebung verlangen? Ich glaube, das Gefühl, was das Wort Vergebung in uns auslöst, das hängt ganz viel damit zusammen, in welcher Situation wir gerade stecken. Also ob ich gerade ein schlechtes Gewissen mit mir rumtrage und denke, oh, das kann mir niemand verzeihen, das kann ich mir sogar selbst nicht verzeihen. Oder ob ich gerade rumlaufe und eine Stinkwut auf jemanden habe und ja, richtig wütend bin. Oder ob da jemand ist, der meine Geduld und meine Gutmütigkeit sehr strapaziert. Je nachdem, wo wir gerade stecken, kann Vergebung das Wort klingen wie das Wasser in der Wüste oder aber auch wie eine Zumutung, dass in der Situation Vergebung von mir verlangt sein könnte. Wir steigen mal in die Geschichte ein, die wir gehört haben. Es beginnt damit, dass Petrus eine Frage stellt an Jesus. Und Petrus, der war zu diesem Zeitpunkt wirklich schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Der hat echt schon einiges gehört. Wir haben es, Susanne hatte es gesagt, 18. Kapitel. Das heißt, wir haben schon 18 Kapitel Matthäus-Evangelium hinter uns. 18 Kapitel ist Petrus schon mit Jesus unterwegs, hat schon viel erlebt. Und auch Petrus hat schon verstanden, jo, Vergebung, das ist bei Jesus eine wichtige Sache. Und er stellt Jesus die Frage, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Und er gibt auch gleich einen Vorschlag für eine Antwort. Und er weiß schon, bei Jesus darf es gerne etwas mehr sein. Also ich schlag mal 7 Mal vergeben. Und das ist schon ganz schön viel. So 7 Mal jemandem zu verzeihen, da fühlt Petrus sich, glaube ich, schon ganz gut mit seinem Vorschlag, 7 Mal zu vergeben. Aber Jesus, der überbietet dieses Einstiegsgebot noch und sagt, selbst 7 Mal, also diese göttliche Zahl der Vollkommenheit, das reicht noch nicht. Selbst 7 Mal reicht noch nicht aus, sondern 70 mal 7 Mal, also wirklich vollkommenste Vollkommenheit, ist beim Vergeben nötig. Und man kann das so hören und Petrus hat das sicher auch gehört und hat gedacht, was? Wie soll man das hinkriegen? Warum reicht nicht 7 Mal aus? Warum so viel mehr? Und damit Jesus verdeutlichen kann, worum es da geht, was er damit meint, erzählt er eine Geschichte. Und er beginnt die Geschichte damit, dass er einführt und sagt, es geht um einen König und es geht um seinen Verwalter. Und wir bleiben mal direkt an dieser Stelle stehen und gucken uns an der Stelle der Geschichte um, in der Szene, in der wir jetzt gelandet sind. Wir haben also einen König, dem Reichtümer gehören, Schätze, Ländereien. Und dieser König, der will seinen großen Reichtum und seine Schätze, der will sich da nicht alleine drum kümmern. Der hat Verwalter eingesetzt, die für bestimmte kleine Teile seines Reichtums zuständig sind. Das hat er ihnen zugeteilt. Und diese Verwalter haben jetzt den Auftrag, das, was der König ihnen anvertraut hat, zu verwalten. Dafür zu sorgen, dass die Ländereien zum Beispiel gut florieren, dass die Schätze, dass die Reichtümer erhalten bleiben, dass die vielleicht sogar vermehrt werden können. Das sind die Aufgaben, die Verwalter haben. Wir Christen glauben, unser Leben ist uns anvertraut. Das ist nicht was, was irgendwie einfach so da ist und was jetzt mir irgendwie passiert, sondern was uns anvertraut ist. So wie in dieser Geschichte, der König seinen Verwaltern etwas von seinem Reichtum anvertraut, so glauben wir Christen, dass Gott uns unser Leben anvertraut hat. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, die wir haben. Unsere Kraft, die ist ja unterschiedlich. Unsere Lebenszeit. Keiner von uns hat entschieden, wann er geboren wurde oder wann er sterben wird. Welche Gesundheit wir haben, ob wir topfit sind oder ob wir immer irgendwie angeknackst durchs Leben laufen. Keiner von uns hat entschieden, in welchem Land, zu welcher Zeit, in welche Familie er geboren wurde. Ganz viele Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben und wo wir Christen glauben, unser Leben ist uns anvertraut. Das wurde uns anvertraut, damit wir das verwalten, so wie ein Verwalter die Reichtümer des Königs verwaltet. Jesus erzählt weiter in seiner Geschichte. Er erzählt davon, wie der König mit seinen Verwaltern abrechnet. Und er ruft einen Verwalter, die Verwalter nacheinander zu sich. Und gleich am Beginn kommt da ein Verwalter vor den König und der kann nicht zurückbezahlen. Der schuldet dem König einen Millionenbetrag. Er kann dem König nicht zurückgeben, was ihm gehört. Das ist ja so beim Verwalten, da ist nicht entscheidend, was dem Verwalter gefällt, sondern entscheidend ist, dass das, was passiert, der Ehre und dem Reichtum des Königs dient. Dass die Ehre und der Reichtum des Königs vergrößert werden. Nicht die Vorlieben des Verwalters oder die Ehre oder die Bequemlichkeit des Verwalters sind entscheidend, sondern das, was dem König gefällt, das ist das, was richtig ist beim Verwalten, das ist das, was passieren soll. Und wenn wir Christen glauben, dass uns unser Leben anvertraut wurde, dann bedeutet das auch, dass wir mal danach gefragt werden, was wir daraus gemacht haben, weil es ja am Ende unterm Strich nicht uns gehört. Und wenn beim Verwalten entscheidend ist, dass die Ehre und der Reichtum des Königs oder Gottes vergrößert werden, dann geht es im Letzten um die Frage, worum kreist sich das Leben? Worum dreht sich das Leben? Geht es um meine Ehre bei all meinen Entscheidungen? Geht es um meinen Vorteil? Oder geht es darum, Gott Ehre zu machen? Und geht es darum, dass bei allem, was ich tue und bei allem, wie ich mich verhalte, Gottes Vorteil dabei rauskommt? Ich habe das gelesen, ich bin in diese Geschichte von Jesus eingetaucht und ich habe mich gefragt, was würde das bedeuten, wenn ich tatsächlich so leben würde? Was würde das tatsächlich bedeuten im Umgang mit meiner Zeit, wie ich mir meine 24 Stunden einteile jeden Tag? Was bedeutet das eigentlich im Umgang mit meinem Geld? Wenn alles, was ich habe, alles, was mir anvertraut ist, dazu dienen soll, dass Gott groß rauskommt und nicht ich. Was bedeutet das im Umgang mit meinem Besitz, den vielen Dingen, die ich habe, die in meiner Wohnung stehen, überhaupt, dass ich eine Wohnung habe, dass ich ein Auto habe? Was bedeutet das für meine Kraft, für meinen Alltag? Und was bedeutet das im Umgang mit meinem Körper, wenn der mir anvertraut ist? Was bedeutet das im Umgang mit den Menschen, die mir anvertraut sind? Worum kreist sich mein Leben? Was ist der Maßstab für meine Entscheidungen? Wir hören dieses Gleichnis und Jesus erzählt weiter, dass da eben genau der Verwalter vor dem König steht und er kann das nicht zurückbezahlen, was ihm anvertraut wurde. Und Jesus erzählt, wie der König befiehlt, diesen Mann und alles, was er hat, zu verkaufen, damit mindestens ein kleiner Teil der Schuld beglichen werden kann. Und ich höre das und das ist echt hart. Wo ist denn an dieser Stelle bitte schön der liebe Gott? Ist Gott wirklich wie dieser König? Das ist Recht, was wir hier sehen. Das ist Gerechtigkeit in gewisser Weise. Das ist Mathematik. Auf der einen Seite der Waage sind die Schulden Und auf der anderen Seite der Waage ist das, was der Verwalter noch hat, was er noch zurückbezahlen kann. Sein eigenes Leben, alles, was irgendwie noch ihm gehört, das wird auf die andere Seite gelegt, um zumindest so eine Ahnung von einem Ausgleich zu schaffen. Der König und Gott auch, die sehen Schulden, die sehen die Schulden an. Der König spricht den Verlust an, der ihm entstanden ist, und er deckt die Schuld auf. Und Gott macht das auch, der deckt das auf, der guckt die Schuld an, der drückt nicht irgendwie ein Auge zu und wischt mal kurz drüber weg und sagt, ach, nicht so schlimm, ich guck mal gerade weg, und dann ist das schon irgendwie in Ordnung. Das ist hart, das ist schwer zu ertragen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass aber gerade das notwendig ist. Dass, wenn es um Vergebung geht, das der nötige erste Schritt ist. Wenn da Dinge in meinem Leben nicht gut gelaufen sind, wenn ich mir nicht klar darüber bin, waren das jetzt eine gute Entscheidung, war das eine schlechte Entscheidung, wie sind die Dinge gelaufen, dann ist mein Gewissen oft nicht so ein guter Ansprechpartner. Das Gewissen ist schon mal eine gute erste Orientierung und eine gute Richtung. Das Gewissen ist an sich schon eine gute Sache, aber nicht im letzten und im kleinsten Detail, weil manchmal ist mein Gewissen richtig übersensibel und manchmal ist mein Gewissen nahezu blind, weil ich vielleicht manche Dinge gar nicht mitbekommen habe, wie ich andere Leute verletzt habe und deshalb auch gar kein schlechtes Gewissen haben kann, weil ich es nicht mal gemerkt habe, wie ich andere Leute verletzt habe. Und auch das, was mir andere Leute in solchen Situationen sagen, das hilft mir nicht immer weiter, weil die Leute, die die Situation von außen angucken, die können ja nicht in mein Herz reingucken. Die kennen meine Beweggründe nicht. Und Gott ist derjenige, vor dem alles offen liegt. Und es braucht aber Mut dazu, ihm das zu zeigen, ihm wirklich einen ungeschönten Blick auf mein Herz werfen zu lassen und nur sein Urteil über mich gelten zu lassen. Nicht mein eigenes Urteil, nicht das Urteil von meinem Gewissen und auch nicht das Urteil der Leute um mich drumherum. Und dann darauf zu vertrauen, dass es besser ist, sich Gott auszuliefern, selbst wenn er mir das Urteil spricht, als ohne Gott zu sein. Dass es besser ist, bei Gott zu sein, selbst wenn er mich richtet, selbst wenn er mich verurteilt, als ohne ihn zu sein. Der verzweifelte Schuldner, der hört dieses Urteil von dem König und er erkennt es an. Der sagt nicht, ach, das stimmt ja alles gar nicht, sondern er gibt dem König Recht. Und er wirft sich vor ihm auf die Knie und er sagt, hab Erbarmen mit mir, ich will das ja alles zurückbezahlen. Der Verwalter in dieser Geschichte, der erkennt seine Schuld an und er will sie zurückbezahlen. Das kenne ich auch ziemlich gut. Ich werde dir alles zurückzahlen, Gott. Ich werde immer gut sein. Ich werde jeden Tag beten. Ich werde immer in der Bibel lesen. Ich werde dir mein Leben zurückzahlen. Ich werde alles tun. Der König, der sieht diesen Verwalter vor sich auf den Knien liegen und im Griechischen steht es noch viel extremer da, als wir es in unserer deutschen Übersetzung und Übertragung hören. Es dreht sich ihm vor Mitleid den Magen um. Der kann das nicht ertragen, der König, diesen Verwalter da vor sich zu sehen und zu sehen, dieser Schuldenberg ist einfach unfassbar viel zu groß, als dass der Verwalter da irgendetwas zu tun kann. Und er kann es nicht ertragen, zu sehen, wie dieser Verwalter jetzt vor die Hunde geht. Und der König, der erlässt dem Verwalter seine ganze Schuld. Der verlängert nicht die Frist und sagt, ja, ich gebe dir mal noch ein Jahr länger Zeit, das zurückzubezahlen, weil du willst es ja zurückbezahlen, ich sehe deinen guten Willen, alles klar, dann machen wir das mal so. Er bietet auch keine günstige Ratenzahlung an, macht irgendwie, verändert die Bedingungen, sondern er erlässt die Schuld komplett. wirklich alles, alles 0,0, da bleibt nichts übrig, was der Verwalter noch zu bezahlen hätte. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch für den entstandenen Schaden und Verlust, weil dem König, dem ist ja ein Schaden entstanden von seinem Reichtum, er hat weniger. Und dieser Schaden und dieser Verlust, der ist ja da, der muss ausgeglichen werden und dafür kommt der König selber auf. Und wenn ich Gottes Urteil über mich gelten lassen kann, erst in dem Moment kann ich auch von ihm hören, du bist frei. Und dann merken, wie alle Last von mir abfällt. Und dann kann es in mich reinfallen zu hören, du kannst und du musst und du brauchst und da gibt es nichts mehr zurückzubezahlen. Gott nimmt die ganze Schuld auf sich, alles. Alles bis ins Letzte, bis ins Kleinste. Er kommt dafür auf. Und das ist das, was wir an Karfreitag feiern und wo wir dran denken, dass Gott alles gegeben hat, dass er das Lösegeld bezahlt hat, damit wir frei sind. Es gibt diesen Satz von Sören Kierkegaard: Wir sind verlorener, als wir es je für möglich gehalten hätten. Und wir sind gleichzeitig tiefer geliebt, als wir es je zu hoffen gewagt haben. Du bist frei. Alle Last fällt ab. Es gibt nichts, gar nichts mehr zurückzubezahlen, weil Jesus alles bezahlt hat. Und an dieser Stelle von der Geschichte stelle ich mir vor, wie der Verwalter jetzt so benommen, noch aber unfassbar erleichtert vor die Tür von seiner königlichen Audienz nach draußen tritt und sein Glück noch gar nicht richtig fassen kann. Wie der fast wie auf Wolken geht und seine Umgebung noch gar nicht richtig mitbekommt, denn er ist frei. Das Unheil, was über ihm schwebte, ist nicht eingetroffen, sondern er ist entlastet, er ist frei von allem, was ihn noch irgendwie binden und halten kann. Und dann stockt mir der Atem, wenn ich weiterhöre, was als nächstes passiert. Da ist dieser Verwalter kaum draußen vor die Tür getreten. Da trifft er einen Kollegen, der ihm noch na, so einen mini kleinen Betrag schuldet. Und da kommt der Verwalter und packt seinem Kollegen an die Kehle und würgt ihn und sagt: Gib zurück, was du mir schuldest. Eins macht der Verwalter an dieser Stelle ja genau wie der König. Er spricht nämlich einfach an, was der Verwalter, was der Kollege ihm noch schuldet. Das Packen und das Würgen, das macht der König nicht. Das hat er dazu erfunden, der Verwalter. Wir schulden uns gegenseitig. Wir schulden uns gegenseitig. Manchmal, weil wir die Grenzen des anderen übersehen. Oder weil wir unser Gegenüber nicht mit der Achtung und mit der Wertschätzung begegnen, die ihm oder ihr eigentlich zusteht. Das kommt vor. Das kommt vor. Und das darf und das muss angesprochen werden. Ich sag Aua, wenn mir jemand auf den Fuß tritt. Das kriege ich noch einigermaßen gut hin, ohne zu packen und zu würgen. Kann man das lernen? Aua zu sagen, ohne zu packen und zu würgen. Wenn ich im Streit bin, wenn ich selber wütend und verletzt bin, dann bin ich ganz schnell auch bei packen und bei würgen, weil das ist mein gutes Recht. Ich lasse doch nicht alles mit mir machen. Und dann lege ich noch eine kleine Schippe oben drauf. Kann man das lernen? Wird es eigentlich leichter, wenn man älter wird? Wenn man das öfter erfahren hat. Ich glaube, ich bin manchmal, was das angeht, wirklich noch in der Grundschule. Da gibt es noch viel, da gibt es noch viel, viel zu lernen. Und jetzt fällt der Kollege vor dem Verwalter auf die Knie und bettelt: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Ich will dir da alles zurückgeben. Und ich, wenn ich die Geschichte höre, sitzt da wie ein Kind, was ein Kasperletheater anschaut, und ich will dem Verwalter zurufen: Er verwendet gerade dieselben Worte, die du vor 3 Minuten gebraucht hast. Erkennst du dich nicht selber wieder in diesem Verwalter, der da vor dir kniet, in deinem Kollegen? Wenn jemand zu mir kommt und mich bittet, verzeih mir, kann ich mich dann selber in diesem Menschen, der da vor mir sitzt, wiedererkennen, in seinen Worten? Ich habe in einem Streit, in einer Auseinandersetzung vor einigen Jahren diese Erfahrung gemacht, dass ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe, dann rattert es in meinem Kopf, dann kreist mein ganzes Denken darum, und in diesem Fall war es auch so, und ich habe mich hingesetzt und ich habe gebetet und ich wollte auf Gott hören und auf ihn sehen und wissen, wie er diesen Streit, diesen Konflikt, wie er das sieht und wie er darüber denkt. Und es gab in diesem Gebet so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, wie der Schleier hebt sich, dieses ganze Kreisen und Denken und Argumentieren. Und für einen kurzen Moment konnte ich meine Konfliktpartnerin so sehen als jemand wie ich selbst. Fehlbar, schuldig, aber unfassbar geliebt. Unfassbar geliebt von Gott. Es war leider nur ein sehr kurzer Moment. Der Konflikt war damit nicht aufgelöst, aber dieser kurze Moment ist wie so ein Same geworden. Ich glaube, das ist was man gießen und düngen und dafür sorgen kann, dass solche Perspektiven größer werden. Und das ist was, wo ich mich immer wieder dran erinnere und wo ich auch in Situationen hinterher Gott darum bitte, dass er mir das schenkt, seine Sicht auf die Person, mit der ich gerade im Konflikt bin und mit der ich gerade irgendwie meine Schwierigkeiten habe. Der Verwalter in unserer Geschichte, der will nichts davon wissen. Der lässt seinen Kollegen ins Gefängnis werfen, bis die ganze Schuld beglichen ist. Und wir stehen mit den anderen Kollegen daneben und wir können nicht fassen, was wir da sehen. Aber das ist Recht. Das ist Mathe. Das ist die Waage. Du schuldest mir, du musst zahlen, basta. So ist es. Die anderen Kollegen, die berichten dem König, was der Verwalter getan hat. Und der König, der lässt seinen Verwalter zu ihm kommen und sagt, was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir deine ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich Erbarmen mit dir hatte? Das ist das, was Jesus in diesem Gleichnis böse nennt. Das ist schon ein extremes Wort, wenn jemand Barmherzigkeit erlebt hat und sie nicht weitergibt. Und der König übergibt den Verwalter voll Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt hat. Was für ein bitteres, bitteres Ende von dieser Geschichte. Der Maßstab von dem Verwalter, von dem wir hier gehört haben, der Maßstab von dem Verwalter ist nur Recht, nur die Waage. Das ist alles, was er kennt. Kann es sein, dass wenn wir auf Recht, auf Zurückzahlen bestehen, dass Gott es dann auch tut? Und kann es sein, dass der Maßstab, nach dem wir richten, nach dem wir über andere urteilen, dass der auch an andere angelegt, dass der auch an uns selber angelegt wird? Jesus erklärt am Ende von diesem Gleichnis, so wird euch mein Vater im Himmel behandeln, wenn ihr einem eurer Brüder oder Schwestern nicht von Herzen verzeiht. Der liebe Gott, wäre das nicht schön, wenn der so ein bisschen verhuscht und kurzsichtig wäre und nicht so anstrengend? Einer, der hier mal ein Auge zudrückt und einer und da vielleicht auch. Einer, der irgendwie ein bisschen harmloser ist und nett. Aber so ein harmloser, netter, augenzudrückender Gott, wie könnte der uns wirklich helfen? Wie könnte so ein harmlos, netter, augenzudrückender Gott für Frieden und für Gerechtigkeit stehen, wenn der immer auf einem Auge blind wäre? Für Jesus scheint diese Sache echt, echt wichtig zu sein. Ich stoße an mehreren Stellen im Evangelium, in den Evangelien da drauf. Zum Beispiel auch an der einen Stelle, die wir jeden Sonntag wiederholen, nämlich Jesus lehrt uns beten und wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Keine andere Bitte im Vater Unser ist so formuliert. Es wäre auch ganz nett zu sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, so wie wir auch denen Brot geben, die Brot brauchen. Das wäre ja auch, das wäre schön. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was heißt das für uns? Was heißt dieses Gleichnis für uns? Wir gehen nochmal zurück zum Anfang. Ist Vergebung eigentlich schön? Ist Vergebung was Gutes oder ist es eine Zumutung? Ich glaube, wichtig für uns bleibt auf der einen Seite, erlaube Gott über dich zu urteilen. Liefer dich Gott völlig aus. Das ist gefährlich, aber das ist das Beste, was einem passieren kann. Denn dann kannst du die Freiheit erleben, die Gott schenkt, wenn er dir vergibt. Und du kannst nichts zurückbezahlen. Gott kommt für alles auf. Und lebe in dieser Freiheit, in dieser Großzügigkeit. Und auf der anderen Seite, wir werden einander schuldig. Das ist so. Da werden, also selbst wenn wir uns das jetzt alle vornehmen, keiner steht ja morgens auf und sagt, heute bin ich ein böser Mensch. Wir werden einander aneinander schuldig und wir werden meistens auch gegenseitig aneinander schuldig. Im Konflikt, im Streit ist ja selten nur der eine derjenige. Vergebung kann da ausgesprochen werden, wo vorher Unrecht aufgedeckt wurde und wo vorher Unrecht angesprochen wurde. Und ich will lernen, andere mit Gottes Augen zu sehen und mich selbst im anderen wieder zu entdecken. Und ich lade euch ein, dass wir das gemeinsam üben. Hier bei uns im Martin-Luther-Haus. Wo gibt es einen besseren Ort als bei uns in einer Gruppe von Leuten, die sagen, wir wollen lernen, das zu tun, was Jesus sagt. Wir wollen miteinander rausfinden, wie das geht, auf dem Jesusweg zu gehen. Wir wollen miteinander gucken, wie das sein kann, wenn mir die Dinge wichtig sind, die Jesus auch wichtig sind. Am Anfang steht immer die Freiheit, die Gott schenkt. Er geht in die Vorleistung. Du musst nicht erst allen vergeben haben, bevor Gott dir vergeben kann. Lebe in der Freiheit, die Gott schenkt. Amen.